Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zu dieser internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 6. Februar 2025 mit der neuen gedruckten Weltwoche. Schwerpunktthema heute aus der Schweiz, die Regierungsbildung, ein Buch mit 7 Siegeln. Ich glaube, kein Ausländer kann das Regierungs- und Polizsystem der Schweiz wirklich verstehen. Auch viele Schweizer durchschauen da nicht alles, wie es läuft. Auch für mich manchmal nicht einfach zu dechiffrieren, zu ergründen, was da genau, warum in den verschiedenen Gelände- und Dunkelkammern unseres politischen Apparats passiert. Aber etwas ist klar, meine Damen und Herren, etwas ist immer klar in der Schweiz. Am Ende des Tages kann kein Verfassungsartikel und kein Gesetz verabschiedet werden, ohne dass nicht das schweizerische Volk, die Bürger, die sind der Chef, seinen Segen dazu geben kann. Ausdrücklich oder unausdrücklich, jedes Gesetz, alles, was da unsere Parlamentarier in Bern anrichten, das steht unter dem Vorbehalt von Referenden. Und das hat eine enorm disziplinierende Wirkung, das kann ich Ihnen sagen. Und deshalb ist die Abgehobenheit in der Schweiz auch nicht so groß wie in der Politik da rings um uns herum. Also das ist das Thema. Wir haben eine Neubestellung der Regierung, was in anderen Ländern eine große Sache wäre. Bei uns ist das ein kleinerer, nicht ganz unerheblicher Vorgang. Falls Sie sich dafür interessieren, und Sie sollten sich dafür interessieren, vor allem in Deutschland, weil ja viele Deutsche die Neigung, auch den Wunsch verspüren, vielleicht mal in die Schweiz auszuwandern. Wobei, ich rate immer zur Zuversicht, und es braucht ja auch noch viele Deutsche, tüchtige Deutsche in der Bundesrepublik. Jemand muss ja da den Karren wieder aus dem Dreck reißen, aber trotzdem auch diese Themen für Sie sicherlich von Interesse, denn man muss ja die Nachbarn auch verstehen, das versuchen wir auch, das versuche ich mit dieser Sendung gewissermaßen, diese journalistischen Momentaufnahmen, auch mit Blick eben über die Landesgrenze hinaus. Hexenjagd gegen Netanyahu. Der Internationale Strafgerichtshof von Den Haag ist rassistisch und korrupt. Eine klare Stellungnahme unseres Autors Francis Pike. Und das ist von ganz brisantem Interesse, Schwedens Corona-Erfolg. Wir verzichteten auf Maskenpflicht und Lockdowns. Zu Recht, wie wir jetzt sehen. Anders Tegnell, der Staatsepidemiologe des liberalen schwedischen Corona-Modells, der schreibt, in der Weltwoche hat ein Buch herausgebracht, im Pragmaticus Verlag in Österreich, war dieser Tage auch in Wien an verschiedenen Veranstaltungen, und wir haben hier einen Vorabdruck, einen essayhaften, verdichteten Zusammenschnitt wichtigster Gedanken aus diesem Buch. Und Anders Tegnell, Sie erinnern sich, in Deutschland, wo man ja die Corona-Schrauben noch viel härter angezogen hat als in der Schweiz, ebenso in Österreich, ist dieser Anders Tegnell für viele zu einem Lichtblick, zu einer Lichtgestalt geworden. Allerdings in den Mainstream-Medien wurde er lange Zeit aufs Übelste verteufelt. Brüssel. Diese Meldung hat mich erschüttert. Einfach die Selbstverständlichkeit, die Alltäglichkeit. Männer schießen mit Sturmgewehren um sich, Ermittlungen laufen. Die belgische Polizei sucht nach bewaffneten Männern, nachdem eine Schießerei vor einer U-Bahn-Station im Zentrum von Brüssel gemeldet worden ist. Brüssel, das ist die Hauptstadt der Europäischen Union. Da rennen jetzt also Leute mit Sturmgewehren herum und ballern sich da gegenseitig ab. Noch wissen wir nichts Näheres. Ich weiß noch nichts Näheres über diese Tat, aber ich nehme das einfach als Beispiel für die allgemeine Verlotterung, für die Verwahrlosung dieser Europäischen Union, die sich ja dann doch wieder aufspielt, um der ganzen Welt den Tarif durchzugeben. Und ich habe in einer Sondersendung von gestern den amerikanischen Präsidenten gewürdigt. Ich komme dann gleich darauf zurück. Das ist ein Mann, egal was Sie von ihm halten, das ist ein Präsident mit Fantasie, mit Vorstellungskraft, mit Dynamik. Ist ja schwindelerregend, was der 78-Jährige da in was für einem Tempo durchzieht. Und wenn ich das vergleiche mit diesen wandelnden Mumien da in Brüssel, in den Glaspalästen, ja, in diesen Pharaonengräbern aus Glas, scheintransparent, man weiß ja überhaupt nicht, wie da hinten dran alles abläuft, ja, dann könnte der Kontrast nicht größer sein. Und mir passt einfach diese Überheblichkeit, diese Arroganz nicht, auch diese Anmaßung in Brüssel, dieses Superstaats, dieser Überbürokratie, da bräuchte es, glaube ich, auch einen Elon Musk. Das ist ja der Kompagnon von Trump. In der Schweiz sind wir froh, dass wir nicht so hart durchgreifen müssen, dass unser Staat eben nicht so in diese Dimension sich bis jetzt entwickelt hat. Das kann ja noch werden. Aber wenn ich da etwas mir vor Augen führe, was eben in Brüssel los ist, was die EU da an Bürokratie produziert, eben eine Mumifizierung der Europäischen Union, eine Selbstmumifizierung, eine Selbsteinbalsamierung ist da gewissermaßen am Laufen. Da sehnt man sich geradezu nach Erscheinungen wie Elon Musk. Auch wenn da aus europäisch-schweizerischer Sicht vielleicht ein bisschen sehr von oben nach unten durchgegriffen wird. Aber eben, das ist auch ein Resultat jener Missstände, die man hat laufen lassen. Und die Vereinigten Staaten von Amerika, meine Damen und Herren, die sind natürlich auch ein Koloss auf zum Teil ziemlich tönenden Füßen. Wenn Sie schauen, Kalifornien, diese Filmstadt, diese Glitzerwelt mit so vielen Millionären, Milliardären, natürlich auch Armut, aber die haben nicht einmal das Wasser, um Brände zu löschen. Das sind eben auch die Vereinigten Staaten von Amerika. Oder in Trumps Washington, da fliegt ein Helikopter in ein Flugzeug. Also da ist ja auch alles außer Rand und Band, aber die Amerikaner packen es an, Trump packt es an und jetzt bekommt er natürlich aufs Dach wegen seinen jüngsten Vorschlägen. Ich komme dann gleich noch darauf zu sprechen. Interessant, in Großbritannien, Nigel Farage, auch so ein konservativer Revoluzzer aus dem Volk gewissermaßen, der eben nicht zu dieser Honorationen-Politelite gehört, die in Großbritannien in den letzten Jahren sehr viel Kredit verspielt hat, auch die Tories, nicht zuletzt der Boris Johnson, der ja am Anfang als Hoffnungsträger da gefeiert wurde, Nigel Farage. Seine Partei Reform UK führt laut einer YouGov-Umfrage mit 25% der Wählerstimmen in Großbritannien, die Labour-Partei folgt mit 24%, während die Konservativen 21% erreichen. In Deutschland würde Farage sicher als Nazi, als Wiedergänger und Doppelgänger da dieses Urgespenst tituliert und taxiert werden. Aber dieses Phänomen zeigt eben, und das haben sie auch in Deutschland, das haben sie in anderen Ländern, das zeigt eben, dass die Leute die Nase voll haben von diesen sandgestrahlten, nicht authentischen Talkshow-Politikern, von diesen Macrons, von diesen perfekt drapierten Schauspielern mit dem makellosen Body-Mass-Index. Ja, da will man eher diese Klartext sprechenden, bodenständigen Figuren, die eben nicht wie aus einem Schönheitslabor da von der Westküste herausgeschnitten scheinen, oder aus einem Modekatalog, sondern die wieder etwas mehr Authentizität, etwas mehr Bodennähe und auch etwas mehr Volksverbundenheit ausstrahlen. Das ist hier der Hintergrund. Das ist ein Trend, den Sie überall beobachten können, auch und gerade in Deutschland. Sondertribunal für Putin, anklagen, aber nicht verurteilen. Aus meiner Sicht sehr fragwürdig, wie der Europarat jetzt gewissermaßen möglicherweise, wir wollen nicht den Ereignissen vorgreifen, möglicherweise vor einer Einigung zwischen den Vereinigten Staaten und Russland bezüglich des Ukraine-Kriegs hier einfach reingrätscht mit einem rein imagemäßigen oder rein politischen Justiz Verfahren, das da eingeleitet werden soll, denn so ein Tribunal, das da jetzt gewissermaßen ad hoc eingerichtet würde, hat überhaupt keine Rechtskraft. Es muss auch noch von den Amerikanern genehmigt werden. Aber das zeigt irgendwo auch die diplomatische Hilflosigkeit Europas. Der Europarat ist zwar nicht Teil der EU, aber es ist auch eine europaweite Institution, eine ursprünglich eigentlich sehr angesehene Institution, allerdings auch mit sehr fragwürdigen Facetten, vor allem wenn Sie diesen Menschenrechtsgerichtshof anschauen. Ich bin auch für die Menschenrechte, aber ich bin zum Beispiel auch für das Menschenrecht auf direkte Demokratie, und diese Richter in Straßburg, die maßen sich immer wieder an, die direkte Demokratie in der Schweiz auch auszuschalten im Namen der Menschenrechte. Menschenrechte selbstverständlich. Also da etabliert sich ein übergriffiger Politikstil, den ich zurückweise. Und das hier ist reine Symbolpolitik, Symbolpolitik, die nicht geeignet ist, die Wogen zu glätten oder einen Beitrag zu leisten zu einem Friedensschluss. Ganz im Gegenteil, das radikalisiert nur und ist in seinen Auswirkungen, verantwortungsethisch gesprochen, meines Erachtens abzulehnen. Aber ich verstehe natürlich dieses moralische Scherbengericht, das da jetzt aufgezogen werden soll, ist Ausdruck jener Empörung, auch jener sehr krassen, geschichtsblinden Einseitigkeit, die wir in den Medien bis jetzt zu diesem Krieg, vor allem auch in Deutschland, gesehen haben. Und das ist kein Werbespot für die russische Seite. Das ist ja auch diese Fatalität heute, dass wenn sie diesen Konflikt etwas sachlicher sehen, wenn sie auch dafür argumentieren, mit Verhandlungen eine Lösung zu finden, auf das läuft es ja hinaus, dann werden sie ja gleich reflexhaft beschuldigt. Um das geht es nicht. Es geht einfach darum, hier die Funktionalität anzuschauen. Und ich wünschte mir, ich hätte mir gewünscht, dass die EU eben zum Beispiel, als der Viktor Orban den Ratsvorsitz innehatte, dass die EU ihn unterstützt hätte, um hier als diplomatischer Brückenbauer und Friedensstifter in Erscheinung zu treten, mit dem Ziel, das fürchterliche Sterben in der Ukraine zu beenden. Das Sterben, das übrigens auf gespenstische Art und Weise aus den Schlagzeilen verschwunden ist, ähnlich wie das Coronavirus von einem Tag auf den anderen. Das zeigt Ihnen die ganze Schnelllebigkeit und Fiebrigkeit unserer Öffentlichkeit, auch die Unernsthaftigkeit, mit der man diese Themen in existenzielle, stratosphärische Höhen hochschreibt, aber dann lässt man sie von einem Tag auf den anderen fallen. Da reicht dann ein Tweet, ein X, eine X-Meldung von Elon Musk, der da die AfD in Deutschland empfiehlt, dann lässt man alles stehen und liegen. Und der Ukraine-Krieg, wo doch die Existenz des Westens noch bis vor kurzem zur Disposition stand, angeblich, der ist plötzlich von der Bildfläche komplett verschwunden. Manchmal habe ich den Eindruck, dieser Ukraine-Krieg ist gewissermaßen wie eine Corona-Pandemie in den Hirnen der Berichterstatter, auf einmal weg von einem Tag auf den anderen, zuvor noch präsent als lebensbedrohliche und mörderische Gefahr. Das wäre einmal vielleicht fast auch literarisch zu vertiefen. Warum Merz für die SPD kaum vermittelbar ist und welche Folgen das nach der Wahl haben kann. Ja, jetzt merken es die Mainstream-Zeitungen auch. Ich habe es gestern gesagt, das deutsche Polit-Establishment manövriert sich hier in die wechselseitige Totalblockade. Niemand aus dieser sogenannten demokratischen Mitte, auch so ein Gaunerwort, niemand aus dieser sogenannten demokratischen Mitte scheint da wirklich noch bereit, mit dem anderen zu arbeiten. Die CDU-CSU ist zwar auf dem Papier noch durchaus verständig mit der SPD, aber man hat überhaupt keinen Konsens bei den Asylvorschlägen. Und Friedrich Merz hat ja eine Asylwende-Garantie abgegeben, die er aber mit der SPD gar nicht machen kann, seinem Wunsch-Koalitionspartner. Die SPD wiederum hat Friedrich Merz aus der Mitte ausquartiert. Mitte statt Merz lautet da der jüngste Wahlslogan. Die Grünen möchten mit der CDU zusammenspannen, aber da hat die CSU schon daneben und dagegen ihr Veto eingelegt. Die AfD wäre bereit, selbstverständlich mit der CDU-CSU zusammenzuarbeiten, aber da haben wir ja die Brandmauer und dieses hochwohlheilige Versprechen des CDU-Vorsitzenden, nichts zu machen. Also die Frage stellt sich dann, was passiert eigentlich nach diesen Wahlen? Wobei ich mir vorstellen könnte, meine Damen und Herren, dass der Vorsprung der CDU weiter schmilzt und das, was die AfD auf den Boden bringt, zunehmen könnte, weil eben bei diesen Umfragen die Leute auch nicht ehrlich Auskunft geben. Du kannst ja heute in Deutschland gar nicht sagen, dass du für die AfD bist. Dann wirst du ja geschnitten, dann bist du eben auch ausquartiert aus der Mitte der Gesellschaft, dann wirst du ausgebrandmauert. Das sind ganz gefährliche Tendenzen, die man auf die leichte Schulter nimmt, ebenso wie diese linksradikalen Chaoten, die da sich einfach herausnehmen, sich ermuntert fühlen, natürlich auch durch diese Brandmauer-Rhetorik, durch diese Nazi-Rhetorik, dagegen Merz, gegen Weidel und andere anzupöbeln, mit dem Resultat, dass da die Sicherheitsdispositive hochgeschraubt werden. Das ist ein Skandal. Die friedlichen Parteien CDU, CSU und AfD, vor allem die AfD, die wird da angerempelt und aufs fürchterlichste kritisiert, aber diese latent und auch nicht nur latent gewaltbereiten Linkschaoten, Dieses Thema sehe ich eigentlich nie. Das ist wie ein Kavaliersdelikt, da sehen Sie auch eine Brutalisierung des Journalismus. Trump, der Mann mit Fantasie im Weißen Haus. Trumps Gaza-Plan ist ein Geschenk für Israels Hardliner und die Hamas. Sagen Sie mir, was Sie wollen, aber ich war positiv verblüfft über diesen Vorstoß. Trump hat gesagt, Sie haben das mitbekommen, wir übernehmen Gaza, wir machen daraus eine Riviera, also ich habe das frei übersetzt, eine Mischung aus Mar-a-Lago und Silicon Valley. Wir bringen das zustande, was die Palästinenser hochgepäppelt mit also Abermillionen und Milliarden von Entwicklungsgeldern nicht zustande gebracht haben. Und dieser Befreiungsschlag, das ist ja sozusagen ein Schwerthieb in diesen gordischen Knoten, das löst jetzt natürlich ein unglaubliches Gezeter aus. Und ich will mich jetzt nicht auf die völkerrechtlichen Dimensionen darauf einlassen, aber ich begrüße dieses unkonventionelle Denken. Und das dementiert eben auch viel von der Rhetorik, die wir in den letzten Jahren gehört haben. Immer gesagt, ja, die Russen, die wollen da zurück in eine Politik der Einflusssphären. Das ist gewissermaßen der Beweis für ihr imperialistisches Anliegen. Entschuldigung, Großmächte, ich will das nicht rechtfertigen. Sowohl die Amerikaner wie die Chinesen wie die Russen, selbstverständlich übrigens auch die Europäische Union, die denken in Räumen. Die erheben den Anspruch, es gebe Einflusssphären. Dagegen kann man sein, das ist aus dem Verständnis eines Rechtsstaats, eines Kleinstaats nicht akzeptabel, aber es ist Tatsache und die Amerikaner machen das auch. Und wenn man glaubt, dass man das vor Trump nicht gemacht hätte, dann ist man einfach dieser öligen Rhetorik auf den Leim gekrochen. Trump ist einfach ehrlicher in seiner Deklaration America first. Aber glauben Sie doch nicht, dass Barack Obama und andere, die da mit zuckersüßer Honigstimme sich immer wieder von den Medien haben abfeiern lassen, dass die nicht genauso America first gemacht haben, einfach etwas verlogener und vielleicht auch etwas weniger fantasievoller, kreativer und auch entschlossener als dieser hochvitale 78-Jährige, der jetzt in diesem ganz verfahrenen Bereich sagt, okay, wir gehen da rein und damit natürlich auch einerseits für Israel die Bedrohung beseitigt und andererseits natürlich auch Druck ausübt auf diese Hamas. Und was mir eben nicht passt bei den Israel-Kritikern, das ist einfach diese Hamas-Romantik, auch diese Palästinenser-Romantik. Ich bin gern bereit zuzugestehen, dass dieser Konflikt sehr, sehr kompliziert ist. Aber Entschuldigung, man kann doch auch die Palästinenser nicht freisprechen von der Verantwortung für die Gräueltaten, die im Namen ihres Volkes, wobei es ja einen Gelehrten-Disput gibt, ob man hier überhaupt von einem Volk sprechen kann. Das ist auch eine Konstruktion, natürlich auch aus politischen Gründen, um Israel in Schwierigkeiten zu bringen. Trump dürfte das sehr, sehr kritisch sehen. Das ist auch der Hintergrund seines Vorstoßes. Entschuldigung, ich muss das kurz abstellen hier. Er dürfte das auch so sehen. Und hier versucht er doch eine komplexe, eine verfahrene Lage auf eine ja unkonventionelle Art und Weise wieder ins Lot zu bringen. Wir werden sehen, ob ihm das gelingt. Auf jeden Fall sehr interessant, sagen wir es mal so, faszinierend, was hier an Ideen rüberkommt. Man darf nicht den Fehler machen, dass man die AfD und die CSU in einen Topf schmeißt. Ich habe gestern eine kleine Sondersendung eingestreut zum Thema AfD. Wie hältst du es mit der AfD? Das ist ja die große Gretchenfrage in der deutschen Politik, in der Innenpolitik, auch bei Tischgesprächen. Die AfD, diese Politiker werden als Demokratiefeinde deklariert. Ich halte eine ganz andere These fest. Ich sage im Gegenteil, nein, die AfD, das sind keine Demokratiefeinde. Sie sind Ausdruck einer vitaler werdenden demokratischen Kultur in Deutschland und die AfD ist, und das wird dir überhaupt nicht bescheinigt, die erste gesamtdeutsche Partei, ein Eigengewächs von unten nach oben, aus der deutschen Bevölkerung herausgewachsen, im Westen entstanden, im Osten stark geworden und jetzt wieder auf den Westen übergreifend. Das ist hochinteressant und das könnte ja auch mal gewürdigt werden. Und diese permanenten Nazi-Vergleiche, da diese Keulen, die da geschwungen werden, die werden diesem Phänomen überhaupt nicht gerecht, auch den Wählern überhaupt nicht. Viel plausibler und für mich auch viel schlüssiger in der Erklärung und für das Verständnis dieser AfD, das ist natürlich der Fall der Berliner Mauer, das ist die Wiedervereinigung und dann natürlich auch der Protest gegen die Europäische Union, die so viele Probleme produziert hat. Die Eurokrise, die Währungskrise, sozusagen die Geburtsstunde der AfD, dann aber auch diese Migrationskrise. Das hat entscheidend mit den institutionellen Konstruktionsschwächen der Europäischen Union zu tun. In Frankreich auch interessant, die Macron-Regierung permanent in den Seilen hängend, hat nun höhere Steuern und Abgaben gegen sehr Wohlhabende und Unternehmer verhängt. Das ist der Weg der Europäischen Union. Immer mehr Enteignung, immer höhere Abgaben, immer mehr Regulierung. Das ist der Weg in den Untergang, meine Damen und Herren. Das ist auch der Weg in die Knechtschaft in dieser Europäischen Union, in diesem Pharaonengrab, wo da die Mumien, die bleichen Mumien einherwandeln und trotzdem das Gefühl haben, sie könnten der ganzen Welt den Tarif durchgeben. Der Donald Trump hat vermutlich mehr Vitalität in seinem kleinen, in seinem kleinen Finger als die ganze EU-Kommission, wenn sie die da aufmarschieren lassen, diese trübseligen und wirklich Niedergeschlagenheit um sich herum verbreitenden Gesellen. In Österreich hat man noch keine Einigung gefunden. Wir werden sehen, wir bleiben dran, wir bleiben hoffnungsfroh und ich bin jetzt am Ende meiner Sendung angelangt. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn Sie morgen auch wieder da sein. Ich werde da sind. Ich werde demnächst auf Reisen gehen und halte Sie da auf dem Laufenden. Interessante Einblicke wieder aus anderen Geländekammern, wo es auch intensiv zu und her geht, unabhängig, kritisch, zuversichtlich in der Berichterstattung. Merci vielmal und einen schönen Tag.